What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute dreht sich alles um das Thema Business Development, eins meiner Lieblingsthemen, und wie sich die Rolle in den letzten Jahren verändert hat. Denn, und so viel kann ich vorab verraten, aus Sicht meines heutigen Gastes gibt es da einen ganz gehörigen Perspektivwechsel zu beobachten oder auch zu erfahren in den letzten Jahren und Monaten. Dazu spreche ich mit Christoph Pietsch, Chief Growth Officer der Agenturgruppe Publicis in Deutschland. Und ja, lieber Christoph, ich habe es ja eben schon auch in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und wir über ein Herzensthema sprechen können. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir gucken mal, dass wir die Fassadenarbeiten bei dir im Hintergrund einfach ausblenden und jetzt schon mal an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, ihr verzeiht uns das, aber wir füllen das einfach mit jeder Menge guter Inhalt und guter Laune. Das kriegen wir gut hin. Christoph, bevor wir einen Deep Dive machen in das Thema, stelle ich dich einmal kurz vor, auch wenn das zumindest rein praktisch gesehen wahrscheinlich kaum nötig ist, aber dann haben alle nochmal gehört, was so der Background ist. 2006 bist du mit einer Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation bei Grey gestartet. Ich finde, an der Stelle kann man nochmal sagen, Ausbildung ist eine gute Sache, sollten wieder viel mehr Menschen machen und auch Betriebe. Als ich das gelesen habe, habe ich mich richtig gefreut.
Bereue den Einstieg so überhaupt nicht. Das war der beste Weg, um in diesen Beruf zu finden. Theorie und Praxis. Also ich würde das auch immer wieder genauso machen.
Absolut. Und du hast ja deswegen auch nicht dann noch studiert, sondern hast ja parallel noch das Studium im Rahmen eines solchen, ja, wie soll ich sagen, Entwicklungsprogramms auch aufgesattelt. Parallel bei Grey hattest dann diverse Positionen inne. Bist du dann 2015 als jüngster CMO in die Geschäftsführung eingetreten bist? Also ich glaube, als jüngster CMO einer WPP-Agentur. Bist dann 2 Jahre in der Rolle geblieben und 2017 zog es dich dann als Gruppen-CMO zu DDB. Da seid ihr ja auch ganz toll bei Horizont, habe ich damals live erlebt, zur Agentur des Jahres oder Agenturmänner des Jahres. Ihr wart ja 3 Jungs auf der Bühne gekürt worden, also sozusagen ein ganz toller Abschluss auch dieser Zeit bei DDB. Ja, und seit Anfang 2021, also nicht so ganz zu Anfang der Pandemie, aber irgendwie mittendrin, bist du dann zusammen mit Dennis May als Chief Growth Officer im Vorstand der Publicis Group Deutschland gestartet und verantwortest da die Bereiche Geschäftsentwicklung, Unternehmenskommunikation, Marke, Kultur und Innovationsmanagement. Also wenn ich mir Lieblingsthemen aussuchen dürfte, über die wir sprechen, wären das genau diese. Von daher ist es wunderbar.
Dass deswegen wir schreibe ich die einfach auch selber immer rein, weil ich die
ist so gut, ne? finde. Ja, finde ich auch. Also irgendwann kann man ja auch anfangen, das selbst zu gestalten. Und von daher, das hast du ganz wunderbar gemacht. Das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Und nach einem spannenden Fokus für unsere Podcast-Folge heute. Ich habe das ja eben gesagt, bei DDB bist du 2015 CMO geworden, eben als jüngster CMO in der WPP-Gruppe. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte man das in Deutschland auch noch nicht so oft gehört, diese Positionsbezeichnung in der Agenturbranche. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie kam es dazu? Musstest du viele Hürden überwinden, um zu erklären, warum das schlau ist?
Das ist in der Tat, ist das in der Grey-Zeit entstanden. Und das Pendant aus London oder damals die Reporting-Linie ins europäische Headquarter, die hatte auf einmal einen CMO, Catherine Davis. Und der musste ich immer erzählen, was wir so in Deutschland machen. Und dann hat die das entsprechend beurteilt und wir haben uns ausgetauscht. Und ich fand die Rolle so richtig. Denn ich habe bei Grey irgendwann mal nach der Ausbildung bin ich in Business Development gestartet. Das ging nur 9 Monate gut. Und dann hat Frank Doppheiter als Chairman gefragt, Mensch, möchtest du nicht sowas wie mein Referent werden? Du darfst deine inhaltlichen Aufgaben, die sollst du weiter behalten. Aber musst dich auch so ein bisschen um mich kümmern und die Agentur. Und da eine Menge gelernt, vor allen Dingen unterschiedliche Organisationsformen kennengelernt von, und da gibt es ja auch Philosophiefragen, ist Geschäftsentwicklung, New Business, Business Development, sind das ausschließlich Geschäftsführer oder Management-Themen, gibt es eigene Teams für diese Servicebereiche da sehr schnell festgestellt, ach Mann, allein so Kleinigkeiten, wenn ich den Vertrieb entkoppel von Kommunikation, dann hast du schon Probleme. Wenn du die Aufgabe hast in einem sehr kompetitiven Markt, ich weiß gar nicht, wie viele Agenturen es gibt, wahrscheinlich so 30.000, und ich sage immer, 50 im Markt, die können auf dem Blatt Papier erstmal sehr ähnliche Dinge wie wir. Wahrscheinlich sogar dieselben. Ne? Manchmal sind sie besser ausgeprägt und haben Höhen und haben oder haben Spitzen in Spezialbereichen. Aber ich sag mal, gegen diese 50 müssen wir uns durchsetzen. So, und dann geht es auch um Positionierungsleistung, dann geht es auch um Stakeholder-Management, dann geht es um Öffentlichkeiten. Und wenn ich Geschäftsentwicklung in New Business, also aus dem Außenverhältnis, wenn ich darüber spreche, dann brauche ich das Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit. Und solche Dinge zusammenzufassen in einem Kompetenzzentrum, das waren so erste Schritte. Und dann war es auf einmal mehr als vertriebliche Denke, mehr als wir müssen die aktuellen Cases auf die Website stellen, wir müssen gucken, dass die Credentials in jeder Form und in jeder Sprache irgendwie verfügbar sind. Dann ist auf einmal da eine kommunikative, eine vertriebliche und eine Vermarktungsaufgabe draus geworden. Und dann haben wir gesagt, dann wird der Head of New Business, wie er häufig noch heißt, dann wird diese Funktionsbeschreibung der eigentlichen Aufgabe ja gar nicht mehr gerecht. Außerdem war das immer so ausgelagert aus einem Führungskreis. Es war nie so wirklich Bordbestandteil, immer so ein bisschen, du kennst das wahrscheinlich auch, man spricht viel über Business Development und New Business. Aber ich bin der festen Überzeugung, diese Verantwortung muss in der Unternehmensführung muss sie mit verankert sein, ne? damit sie eine Bedeutung bekommt, damit sie sichtbar wird, was dort passiert. Und das waren alles Anforderungen, die dann auch mit einer solchen Funktionsbeschreibung einhergingen. Und ich habe mich dann bei Gray darum beworben. Also ich war schon angestellt, aber ich habe mich beworben. Damals noch die Camp Hoppemar. Ich habe auch eine Bewerbung geschrieben und habe gesagt, Mensch, guck mal, das ist so der 18-Monats-Plan. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und so sieht das in einer Teamkonstellation aus. Das sind die Aufgabenbereiche. So wollen wir das verstanden wissen. Und ich glaube, wir machen das richtig, wenn sich jemand auch um unsere Marke kümmert. Denn das ist wohl eine der nächsten Erkenntnisse gewesen. Das, was wir verkaufen im Gross, das wenden wir nur selten aufs eigene System an. Also auch da nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, sondern auch leider noch sehr offensichtlich. Und wir arbeiten dran. Im Auftritt sind Agenturen in der Regel schwächer. Da gibt es gute, positive Beispiele, die das sehr vorbildlich machen. Aber das ist immer so ein lästiges Thema. Ressourcen und Kapazitäten fehlen häufig dafür. Auch finanzielle Mittel, die es braucht, um beispielsweise einen Website-Relaunch durchzuführen. Und wer das mal gemacht hat in der Agentur, der weiß, dass das nicht nur auch ein bisschen Geld kostet, sondern dass es ganz, ganz viel Arbeit ist. Aber es muss sich jemand darum kümmern, um die unterschiedlichen Markenkontaktpunkte, um eine Kommunikations- und auch Inszenierungsstrategie. Wie gehen wir mit physischen, digitalen Markenberührungspunkten um? Was sagen wir eigentlich? Sind die Botschaften, die wir vermitteln, sind die überhaupt noch attraktiv und resonieren die mit unseren unterschiedlichsten Anspruchsgruppen? Und das sind ja dann nicht nur neue Kunden, das sind auch die Kunden, die wir schon haben. Und das ist jetzt noch viel wichtiger, das ist auch Talent. Und deswegen hat sich diese Aufgabe über die Jahre meines Erachtens gewandelt. Und ich habe ganz klassisch gestartet mit der, und ich sage das jetzt so despektierlich, um es plausibel zu machen, also als Credential-Schubse. Ne?
Das ist süß, das war, ja, genau.
Ne? So, und wahrscheinlich haben Leute irgendwann auch mal gedacht, naja, das ist dann auch so ein bisschen Vertriebs- und das ist so, ja, Frühstücksministerium. Aber über die Jahre ist das deutlich mehr geworden. Du bist Innovator geworden, du bist Marken- oder dieser Funktionsbereich hat eine Markenbotschafterrolle. Du bist derjenige, der aus meiner Sicht die Verantwortung hat, ein Ökosystem um die Agenturmarke herumzubauen, der für strategische Partnerschaften verantwortlich ist. Du bist sowas wie der Lobbyist für das Geschäft der Agentur und für die Marke. Lobbyist schwierig besetzt an der einen oder anderen Stelle, aber der Aufgabenbereich, der ist so, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und dann haben wir das überführt in eine Chief Marketing Officer Rolle. Bin froh, dass das der Dickern damals auch so mitgegangen ist, dass das so angenommen wurde. Und ich glaube, so rückblickend haben wir damit nicht alles falsch gemacht.
Absolut. Also das war ja durchaus auch ein guter Weg, den ihr da gegangen seid. Und ich habe jetzt schon gedacht, bei all dem, was du erzählt hast, wird, glaube ich, der Perspektivwechsel, den ich vorhin angedeutet habe, sehr deutlich. Ne? Also wie du gesagt hast, so ein bisschen augenzwinkernd, ne? Von der Credential-Schubse zu jemandem, der wirklich Agentur als, du hast es so schön gesagt, Ökosystem, ein ganzheitliches Ökosystem der Marke begreift mit mehreren Stakeholdern. Also nicht ausschließlich die Frage, wie kommen wir an neue Kunden und neue Etats ran, sondern Bestandskunden und jetzt auch vor allem das Thema junge Talente, ne? Also die Marke als Employer Brand. Wie gehen wir damit eigentlich um vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, Fachkräftemangel und Ähnliches? Du hast letztens auch so schön gesagt, es ist ja nicht ein Agenturproblem, es ist ein Industrieproblem und dem müssen wir uns genauso stellen wie alle anderen Branchen auch. Insofern macht dieser ganzheitliche Blick und auch dieses umfassendere Rollenverständnis, glaube ich, auch total viel Sinn. Und eigentlich können wir jetzt so, weiß ich nicht, in der nächsten Zeit, die wir haben, in der nächsten halben Stunde fast abschichten, weil da sind ja so viele spannende Aspekte drin. Wenn man, und das finde ich interessant, ne, wo du auch gesagt hast, wir verstehen Agentur mal als Marke. Und wir selber machen den ganzen Tag Marke für unsere Kunden. Aber wie das immer so ist, für sich selber ist man da nicht ganz so gut aufgestellt, beziehungsweise ein bisschen schwach auf der Brust, hat das selten für sich definiert, runtergeschrieben. Alle Leute haben dasselbe Bild dieser Marke und man ja exekutiert es letztlich auch super konsequent an allen Kontaktpunkten. Ich habe in eurem kürzlichen Interview gelesen, dass du eigentlich zu Beginn oder so im Laufe des ersten Jahres auch das Group Marketing umgestellt hast oder neu formiert hast bei Publicis. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein wesentlicher Anker eben für diese Frage, welche Marke sind wir eigentlich? Wie vermarkten wir uns nach draußen? Magst du ein bisschen erzählen, wie dieser Prozess gelaufen ist, wie ihr euch aufgestellt habt, wie ihr das auch intern diskutiert habt? Also wer diskutiert über Marke? Wann sagt ihr jetzt, ist es eingeloggt? Also was gehört alles dazu, auch letztlich zu einer guten Vermarktung?
Ja, sehr gern. Und das war, also für mich persönlich zumindest, war das eine echte Herausforderung, zu antizipieren und zu verstehen, wie diese Gruppe funktioniert, auch auf einer Markenebene und auf einer Kompetenzebene. Das Portfolio besteht aus 12 Agenturen, 9 Geschäftsmodellen und es ist eben nicht nur in Anführungszeichen eine Kreativagentur mit 3 Standorten, die unter derselben Marke funktioniert und arbeitet. Mhm. Ich habe auch damals schon von einem dualen System gesprochen. Das heißt, ich mache das gerne dann an einem Beispiel wie Metadesign klar. Metadesign an sich als Marke extrem erfolgreich geführt, sauber aufgestellt und das darfst du dann gerne auch ins Business Development und in den Kommunikationsbereich fortschreiben. Die machen das einfach für sich, machen das unfassbar gut. Und jetzt bist du dann derjenige, der die Aufgabe hat, ein Gruppenbild im Markt zu erzeugen. Das heißt, aus unterschiedlichen Marken, die architektonisch auch gar nicht unbedingt zueinander gehören, zumindest nicht auf den ersten Blick, gesellschaftlich und gesellschaftsrechtlich und in der Zusammenarbeit selbstredend. Also wir haben im Innenverhältnis haben wir extrem viele Tools und auch Zusammenkünfte mit den Agenturen. Das ist also unser Credo und unser Denk- und Arbeitsmodell Power of One. Aber im Außenverhältnis ist das, glaube ich, noch nicht dekodiert, dass eine Metadesign, eine MSL, eine Saatchi & Saatchi, eine Leopanet, eine Digitas Pixel, also dass wir miteinander arbeiten und dass wir auch so zusammengehören. Für die Markenführung ist das eine Herausforderung und übertragen dann in einen Gruppenbereich hast du unterschiedliche Aufgaben. Zum einen musst du den Marken einen Raum erhalten, denn sie arbeiten ja nach wie vor in ihrer dann doch auch in ihrer Spezialkategorie. Im Metadesign ist im Markenstrategiebereich und im Designbereich zu Hause und dafür wird sie Gott sei Dank auch aus dem Markt sehr intensiv angefragt. Zeitgleich gibt es aber auch kollektive Aufgaben, die wir gemeinsam beherrschen die wir gemeinsam angehen möchten. Und da hast du dann gleichzeitig, da hast du so 2 Funktionsbereiche und das dann voneinander zu trennen, voneinander zu lernen, der Marke ihren Raum in ihrem speziellen Markt zu erhalten, das gleichzeitig aber auf Gruppenebene ein Publicis Group Germany Bild zu erzeugen, das hat dann eine Komplexität in sich. auch Geschäftsmodelle sind natürlich komplett anders. Und das heißt auch, dass Vermarktungs- und Vertriebsprozesse ganz anders laufen. Beta-Design, wieder das schöne Beispiel, sehr stark projektgeschäftorientiert. Das läuft ganz anders als beispielsweise bei einer Saatchi und Saatchi. Und deshalb oder in einer Media, da treiben wir es dann auf die Spitze. Diese Spreizung im Vertriebs- und im Marketing-Bereich hinzubekommen, das war eine große Herausforderung. Wir haben aber trotzdem gemerkt, die Regeln aus der Vergangenheit, die haben auch hier Gültigkeit. Wenn du sagst, wir wollen eine Familienmarke, wollen wir stärken, dann geht es auch darum, dass du individuelle Bedürfnisse erhältst, gleichzeitig aber einen kollektiven Geist schaffst und einen Raum, in dem wir uns austauschen und für die gemeinsame Sache arbeiten, im New Business, Business Development, aber auch in der Kommunikation. Das heißt, die ersten Dinge, die wir gemacht haben, wir haben für Austausch und für das Miteinanderarbeiten haben wir Formate geschaffen. Ob das der Kommunikationscircle ist, wo sämtliche Kommunikationsverantwortliche der Marken zusammenkommen und sich austauschen, Transparenz schaffen, Partizipation ermöglichen und Wissensstände erhöhen, sodass Leute aus den Mediaagenturen wissen, was in der Leo Benet gerade diskutiert wird, was da Phase ist. Das hilft bei der gemeinsamen Sache. Und gleichzeitig haben wir das für den Vertrieb, für das Business Development, für die Kommunikation gemacht und haben Räume geschaffen, um uns auszutauschen und dann ein Team geformt. Das heißt, die Meta-Design hat nach wie vor ein Team, das sich um das Business Development kümmert, hat einen Kommunikationsverantwortlichen. Wir spiegeln das also und reichern diesen wichtigen Funktionsbereich an. Und das meinen wir mit dualem System. Und das war eine Herausforderung, denn es ist so, vielleicht ist der, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht auch den Kollegen Dennis May. Wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen in der Gruppe gehabt. Sein Eintritt, es ist sehr klar, was Dennis macht. Er ist der Kreativchef. Beim Business Development, das ist ja immer so ein bisschen wie der Bundestrainer. Ne? Jeder hat da irgendwie eine Meinung, jeder macht das irgendwie so auf seine Art und Weise und irgendwie gibt es nicht so das eine Lehrbuch. Business Development oder Wachstum, das wird nicht ausgebildet. Ne? Die Karrieren derjenigen, die sich heute damit beschäftigen dürfen, die sind wahrscheinlich alle unterschiedlich, ne? Und haben immer was so von Quereinstieg, manchmal aus der Strategie, aus der Beratung oder. Das macht es so spannend. Heißt aber auch, du musst sehr sensibel im Umgang mit den Einzelmarken, mit den Verantwortlichen, auch mit den Unterschieden im Vorgehen sein, um dann Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Und für mich persönlich war es wichtig, dass man sehr schnell auch aufzeigen kann, schau mal, die Dinge laufen bei euch schon wunderbar. Da muss man niemandem erklären, was er zu tun hat. Vielleicht gibt es hier und da so ein paar Kleinigkeiten, an denen wir gemeinsam drehen können. Und das dann auf die jeweiligen Agenturen übertragen. Also wir wollten sehr schnell, einen Impact leisten und wirklich helfen und dann auch im operativen Geschäft, im Anpacken und nicht über weitere Werkzeuge, Tools, Plattformen und Dinge, die uns befähigen sollen, sondern gemeinsam miteinander arbeiten. Und das in den jeweilig sehr unterschiedlichen Formen. Und das war Herausforderung, aber das macht es dann auch so spannend und hat dann auch letztendlich den Wechsel begründet. Warum wir das machen wollten.
Das glaube ich ja, das ist ja eine deutlich erhöhte Komplexität. Man hat wahrscheinlich, habt ihr ja auch in dem Interview gesagt, noch viel Neues gelernt, erstmal viel zugehört, verstehen wollen, andere Geschäftsmodelle kennengelernt, hast du ja eben auch gesagt, um dann eben nicht zu sagen, Schema F kenne ich, stülpe ich hier über, los geht's, ne? Weil bis hin zu den einzelnen Agenturkulturen, die ja von Media über Design bis hin zu Kreativagentur kaum unterschiedlicher sein könnten. Das ist, auch wenn alle irgendwie das Thema Kreation verbindet, ist es trotzdem eine andere Geschichte. Das glaube ich sofort. Wie bist du denn oder seid ihr dann wirklich auch an, du hast eben von der Familienmarke gesprochen, ne? Publicis Group Deutschland. Es gibt dann ja auch noch sozusagen den internationalen Part der Publicis. Also wie losgelöst habt ihr euch Gedanken machen können über, wie möchten wir eigentlich, dass die Publicis-Gruppe in Deutschland wahrgenommen wird? Für was wird sie stehen? Welche Art von Marke wird sie sein? Also Habt ihr da einen Prozess gehabt? Seid ihr mittendrin? Habt ihr den abgeschlossen? Wie steht ihr da?
Also wie in jedem Network gibt es unumstößliche Dinge. Aber dann auch auf einer, wir haben ein Länderorganisationsmodell, aber dann auch eine Menge Freiheiten in der Gestaltung. Und wir sind in der Dachregion aktiv und da gibt es spezielle Herausforderungen, Marktbewegungen und da lassen uns die Kollegen recht freie Hand. Weil die sagen, ihr kennt den Markt am besten, ihr kennt die Kunden am besten, ihr kennt die Bedürfnisse am besten. Also müsst ihr auch die Lösungen entwickeln, die in dem Markt resonieren und die Marken dort erfolgreich machen. Wir sind dann doch auch sehr international aufgestellt. Und da ist die Zusammenarbeit sehr intensiv, auch bei Kunden wie beispielsweise Beiersdorf oder Kärcher, wo wir auch individuelle Produkte gebaut haben, Agenturprodukte. Der Freiheitsgrad ist groß und was die Länderverantwortung angeht, muss man sagen, da sind wir diejenigen, die die entsprechenden Lösungen bauen müssen. Mhm. Wenn es dann zu Großinvestitionen, Recruiting-Fragen, neuen Bedürfnissen kommt, ab einem gewissen Grad brauchen auch die dann natürlich ein entsprechendes Go und eine Zustimmung. Aber erst einmal sind wir diejenigen, die uns das ausdenken müssen und die da strategisch arbeiten. Wir machen das in unserem Group Circle, involvieren aber auch da duales System. Ne? Also wenn du jetzt in einem Group Management dir irgendwelche Dinge ausdenkst und die dann vorgibst, in der Regel ist das nicht so erfolgreich. Keine gute Idee. Und das ist vor unserer Zeit passiert. Es ist ein CLT, nennen wir das. Das ist das Country Leadership Team. Das kommt dreimal in der Woche zusammen. Alle Verantwortlichen der Agenturen. Sehr intensiver Austausch. Und da besprechen wir von Back-to-Office-Strategien. Investitionen in Technik bis hin zu den großen strategischen Fragen. Wie sehen eigentlich gemeinsame Kulturprogramme aus? Wie können wir auch unser Denk- und Arbeitsmodell Power of One noch viel stärker implementieren in die Einzelagenturen? Wie gelingt es uns, das auch möglichst schnell in einen Onboarding-Prozess zu integrieren? Also du siehst, wir sind auf vielen Ebenen unterwegs und versuchen immer, die Agenturen mitzunehmen. Und das ist ein Bild, das habe ich aus Paris dann auch mitgenommen. Die haben uns mal erklärt, Leute, das mit Power of One und den Agenturen, das ist so ein bisschen wie ihr spielt bei Bayern oder Wolfsburg oder Dortmund, aber irgendwann ruft die Nationalmannschaft. So, und dann müssen wir da die besten Leute hinschicken und dann müssen wir da auch gewinnen und antreten. Und ich glaube, das Bild ist sehr vereinfacht, aber es zeigt hoffentlich so ein bisschen, wie wir arbeiten.
Absolut, ja. Ist ein schönes Bild, ja, das merke ich. Ist auf jeden Fall einprägsam. Mit Blick auf, also du sprachst ja auch von der Bedeutung der Agentur als Marke, Vermarktung, Touchpoints. Mhm. Was würdest du sagen, sind für Agenturen Erfolgsfaktoren in der Vermarktung? Also worauf sollte man wirklich ein verstärktes Augenmerk legen? Was sind so Dinge, um die sollte man sich nicht rumschleichen?
Ja, ich könnte es mit so ganz klassischen platten Dingen könnte ich jetzt antworten. Positionierung, ich glaube, du musst dir klar darüber sein, wofür du eigentlich im Markt stehen möchtest. Ich glaube, daraus leitet sich dann häufig auch ein Produkt- und Service-Portfolio ab. Musst deine Position im Markt identifizieren und musst dann natürlich mit dem Instrumentarium der Vermarktung und des Marketings musst dann natürlich arbeiten, um dann an die relevanten Ziel- und Anspruchsgruppen zu gelangen. Wir Agenturen, entweder kümmern wir uns gar nicht drum oder overengineeren das. Ich würde das fast sogar wieder ein Stück weit so in Richtung Rolle bringen wollen. Wir waren so vorhin bei New Business und Credential Schubse. Es gibt zahlreiche Ebenen, ne? Und ich glaube, dieser Funktionsbereich Growth oder Marketing, der hat so unfassbar viele Facetten. Pietro Tramontin ist der Europachef von DDB. Der hat mal gesagt, Christoph, New Business is the lifeline of all my agencies in Europe. So, also ne, guck, dass das Neugeschäft läuft, denn es hält die Agenturen am Leben. Dann dachte ich, naja, klar, der muss wachsen, natürlich muss Neugeschäft irgendwie funktionieren. Aber der hat damit deutlich mehr gemeint und das spürt man. Neugeschäft oder Geschäftsentwicklung und Wachstum hat Kraft, Agenturen zu verändern, zu refreshen. Das ist wie eine Frischzellenkur. Und das hat dann immer auch automatisch, hat das hat das dann kulturelle Implikationen. Und Geschäftsentwicklung ist deutlich mehr. Das heißt, du hast von einer Coach- und Enabler-Rolle in der Organisation, kannst du dich im nächsten Meeting um Integrationsaufgaben oder auch als Fremdsprachenkorrespondent kannst du dich einbringen. Fremdsprachenkorrespondent, was meine ich damit, wenn wir über Partnerschaften nachdenken und Themen wie Web 3.0 und Metaverse und Co. Auf einmal heißt es so, hoppala, haben wir da eigentlich eine Meinung zu? Wo sind die entsprechenden Kompetenzträger? Noch nicht in der ausgeprägten Form so vorhanden und auch noch nicht aggregiert. Vielleicht brauchen wir sogar Partner. Wer sind die Partner? Und dann bist du derjenige oder dann ist man gemeinsam dazu verpflichtet, sowas aufzubauen. Das heißt, es geht dann deutlich über diesen geschäftsentwickelnden Teil hinaus und hat dann schon auch etwas von einer, hat Unternehmenssteuerungsaufgaben. Und deswegen auch da nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, ist das auch ein Funktionsbereich, der in geschäftsleitenden Ebene angesiedelt sein muss. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Was macht Agenturen erfolgreich, hast du gefragt. Also aus einer Kommunikationssicht, wir operieren nicht, ne? Wir machen auch keine Raketenwissenschaft, aber seine Position im Markt klar haben und die auch in ein Innenverhältnis übersetzen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Dass wir uns alle ein Versprechen und ein Glaubensbekenntnis geben müssen als Organisation, ich glaube auch, das ist von großer Bedeutung. Und wir müssen wissen, wofür wir stehen und wofür wir jeden Morgen aufstehen. Dann hast du aber sehr handwerkliche Themen wie Kommunikationsarbeit. Das machst du ja auch ganz fantastisch. Und auch dort gibt es wieder unterschiedliche Ebenen, dass du den Agenturerfolg und die Agenturposition immer wieder bei relevanten Anspruchsgruppen vermittelst. Dass du dich als einer der innovativen, markttreibenden Spieler in einem Markt inszenierst. Wir wissen auch, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Ich glaube, das Gesetz gilt auch bei Agenturen. Heißt, in unserer Verantwortung im Group-Marketing liegt es auch, dass wir unsere tollen Persönlichkeiten, die Kompetenzträger der Gruppe, dass wir die entsprechend inszenieren in ihren Bereichen. Ob das dann die Verantwortlichen für die Meta-Design, für die Media-Agenturen sind. Wir sind diejenigen, die Räume und Flächen schaffen müssen, damit wir uns dort reproduzieren. Und gleichzeitig sind wir auch so ein Stück weit dann eine Strategieabteilung, denn auch wir müssen ja Insights entwickeln, um in Entscheiderorganisationen hineinzufinden. Also wir sind viel damit beschäftigt, die ersten beiden Meilen abzubilden. Also gelange ich eigentlich an den richtigen Entscheiderkontakt? Dann sollte ich auch keinen Stuss erzählen, ne, sondern muss ja auch mit irgendetwas um die Ecke kommen, was den wirklich gerade interessiert. Also ich muss ein Angebot schaffen, was ihm hilft. Wo ist gerade ein Need? Diese Dinge herauszufiltern, ne, das ist Schularbeiten machen, das ist die Suche nach den Insights. Ne, und das hast du auf einer Business-Ebene, gleichzeitig aber auch auf einer ganz persönlichen. Also wenn ich die Kim jetzt im Geschäft, wenn ich dir da helfen möchte, dann muss ich dir jetzt kurz vor dem Umzug, muss ich dir in dem Bereich ein Angebot machen, ganz persönlich.
Ich wäre dir dankbar für dieses Angebot, was uns den Umzug erleichtert.
Aber ich muss dich ja auch als Mensch, muss ich dich ja erreichen und muss dich versuchen zu knacken. Das klingt immer so sehr taktisch und so sehr stark, aber am Ende ist es auch genau das. Ich muss versuchen, dich zu öffnen und wenn wir das dann einmal geschafft haben, dann geht es auch um Beziehungsmanagement und um Beziehungsaufbau, bis wir uns dann irgendwann einmal dahin entwickelt haben, dass dann auch Opportunity entsteht. Und parallel musst du, der Thor Myron jetzt bei Apple, ich zitiere den immer noch gerne, weil er das so schön und simpel auf den Punkt gebracht hat, der war mal Grey Kreativchef. Und hat mal die Agenturen in London und in New York sehr schnell, hat er die verändert und gedreht. Und dann haben wir mal in so einer Kaffeepause den mal gefragt, Mensch, wie hast du denn das gemacht? Du musst ja unfassbar viel Geld gehabt haben für neue Leute, Talent und all die Maßnahmen. Und sagte, oh nee, basically it was quite simple. We just PR'd the shit out of it. Das fand ich irgendwie so interessant. Sag ich, oh, okay. Und ne, die sind hingegangen und haben in einer Agentur, ist ja ein Organismus und da passieren so viele tolle Dinge. neue Talente, die wir an Bord holen, tolle Projekte, die entstehen, Fähigkeiten, von denen wir noch gar nicht wussten, dass sie in der Mannschaft liegen. Ich glaube, es gibt so viel zu erzählen, relevante Dinge, die auch für unsere wesentlichen Target Groups, die da einfach auch ein großes Attraktivitätspotenzial haben. Ob das Talent ist oder ob das neue Kunden sind oder sogar die Bestandskunden. Und wir Agenturen, wir waren in der Vergangenheit nicht gut und haben diese Dinge nie gehoben. Also das kommunikative Kapital der Organisation, das liegt häufig brach und darin liegt ein weiterer Schlüssel.
Hast du recht, das ist auch ein tolles Zitat, ne? We PR the shit out of it. Das ist großartig. Das muss man sich eigentlich aufschreiben und drüber hängen, ja.
Ja, und das dann aber auch in einer sehr angenehmen und charmanten Art und Weise. Ne? Also nicht, dass das so marktschreierisch daherkommt, sondern man hat über, die Botschaften waren ja auch bei DDB, das war extrem simpel. Das ist auch Konditionierungsarbeit. Ne? Also die Agentur war erfolgreich in der Geschäftsentwicklung, die war erfolgreich auf dem Kreativ- und Award-Parkett. Die wir erfolgreich im Recruiting, wenn wir tolle neue Talente an Bord holen durften. Und dann konditionierst du auch einen Markt. Und dann ist das ganz einfache Einmaleins der Kommunikation. Das anzuwenden kostet viel Zeit und Muße. Und du musst den richtigen Blick haben und die richtigen Assets dann auch in deiner Organisation finden und ein Gespür dafür haben, was ist denn erzählenswert.
Aber du hast eben auch gerade was ganz Wichtiges gesagt im Punkto Botschaften, ne? Also eigentlich auch einfach und stetig wiederholend in der Botschaft, die hängen bleiben soll bei den jeweiligen Zielgruppen. Also das, weil man denkt ja auch mal, mein Gott, er hat so viel zu erzählen. Und ich glaube, das Risiko, dass das diffundiert, ist natürlich unglaublich groß. Und wenn du dann auch, genauso wie wir unsere Kunden zwingen zu sagen, mach die eine Botschaft, mach die klar und mach die immer wieder, bis sie dir zum Hals raushängt, dann ist sie gut angenommen sozusagen bei den restlichen Zielgruppen, müssen wir eigentlich für uns auch beherzigen und nicht auf jeden neuen Zug wieder mit einer ganz anderen Art und Weise aufspringen. Das, ja, es ist irgendwie einfach.
Was ganz interessant ist, du hast vollkommen recht, und was sehr interessant ist, man darf das nicht nur in eine Richtung erzählen. Ne? Also wenn du dir deiner Agentur eine, Purpose ist so viel strapaziert, eine Bestimmung gegeben hast, also das ist jetzt das Glaubensbekenntnis, dafür gibt es uns auf der Welt und das wollen wir tun, dann darf das nicht nur mit den Zielgruppen im Markt resonieren und muss sich nicht nur für Medienvertreter toll anhören, sondern idealerweise hast du dafür gesorgt, dass es im Innenverhältnis gelebt wird. Ne? Und darüber haben wir heute noch nicht gesprochen. Ich glaube, Talent und unsere Leute, das sind auch im Geschäftsentwicklungsbereich, das sind die wichtigsten Multiplikatoren, die wir haben. Wenn die verstanden haben und wenn die daran glauben, was wir tun, dann hat das automatisch auch, oder resoniert das dann entsprechend im Geschäftsentwicklungserfolg.
Mhm. Absolut. Ich glaube auch, das Thema interne Kommunikation und die Wirkung einer guten internen Kommunikation wird noch unterschätzt. Und ich meine, jeder macht Fehler und keiner ist, glaube ich, perfekt. Wir müssen uns nur irgendwie auf den Weg begeben, zu überlegen, ne? Wie können wir vor allem intern über den Weg, über die Sichtweise, du hast auch gesagt, Glaubensbekenntnis aufklären, weil eine Organisation, die du mitnimmst, ist ja 10-mal effektiver, erfolgreicher, motivierter als andersrum. Und bevor du versuchst, alles im Außen, also Potemkinsche Dörfer zu bauen und innen sozusagen fühlt sich keiner abgeholt, dann ist das wahrscheinlich die schlechteste Kommunikation, die man machen kann, oder das schlechteste Marketing. Weil auch das ein großer Punkt, wir haben das ja im Teaser auch kurz angedeutet, ne? Dieses ganze Thema Fachkräftemangel. Ich meine, am Ende, woraus bestehen wir Agenturen? Aus kreativen, strategischen, beratenden Talenten. Also wie auch immer, jede Menge Talent auf einen Haufen. Das ist das, was wir zu bieten haben. Und es ist ja so, ich sag mal, jetzt erstmals können Agenturen nicht wachsen, nicht weil sie nicht genug Aufträge angeboten bekommen, sondern weil sie möglicherweise gar nicht genug Ressourcen haben, diese Aufträge zu bearbeiten. Und ich glaube, auch deswegen ist es schlau, wie du das ja auch für dich so in das Hausaufgabenheft geschrieben hast, zu sagen, wir müssen uns als Agentur auch als Employer Brand verstehen und dann überlegen, was sind die Botschaften in Richtung der Zielgruppe bestehender, aber auch künftiger Mitarbeitende. Wie sind wir reizvoll als Agentur? Und das fände ich auch spannend. Ihr habt ja auch eine Chief Talent Officer eingestellt? Also
ja, ganz wichtig.
Was ist gerade euer Weg auch in der Beschäftigung der Frage, was ist eigentlich eine attraktive und eben auch eine zukunftsfähige Employer Brand? Also wie geht ihr dieses Thema an?
Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, würde ich ja sogar noch einen Ticken weitergehen.
Ja, ich frage dich persönlich, hau raus.
Also na, Bettina ist ganz wichtig als Mensch und in ihrer Verantwortung und Rolle, weil das Thema eine so große Bedeutung nicht nur bekommen hat, sondern in Zukunft auch noch weiter bekommen wird. Ich würde aber weitergehen, es geht nicht nur darum, eine attraktive Employer-Brand zu sein, sondern ich habe die Vermutung, dass wir als Kategorie noch ein Stück weiter vorne anfangen müssen. Dass wir anfangen müssen, neue Arbeitgeberprodukte zu bauen. Also auch das ist wieder Marketing, ne? Group Marketing. Ne? Also auch das P kommt ja in unserer eigentlichen Agenturarbeit, kommt es ja, das eine kommt ja häufiger, nicht mehr so häufig vor. Hier müssen wir aber, glaube ich, viel früher ansetzen. Und das ist jetzt auch die gemeinsame Aufgabe. Es geht nicht darum, ausschließlich eine Ressourcensituation zu befriedigen, indem wir anderen Agenturen Leute wegrekrutieren und da Lücken füllen. Sondern ich glaube, wir müssen uns als Agenturorganisation, ergo oder / als Markt, müssen wir uns komplett neu aufstellen. Ich bin sehr begeistert gewesen von einem Buch, das ich letzte Woche gelesen habe, Die große Arbeiterlosigkeit von Herrn Dr. Detmers.
Ich habe gesehen dein Posting dazu, das habe ich mir schon aufgeschrieben. Ja.
Also das hat mich echt nochmal abgeholt. Und auch für unsere Agenturwelt sind da extrem spannende Gedanken und Impulse drin. Und da wird nochmal sehr schön klar, es geht eben nicht ausschließlich um Marke, Attraktivität nach außen und ein Versprechen, auf das Leute einkaufen, sondern es geht um deutlich mehr. Und dafür brauchen wir Leute wie Bettina, die uns auf dieser Reise helfen, die da auch den richtigen Blick auf die Dinge haben. Ich komme jetzt aus der Geschäftsentwicklung. Der Arne zum Beispiel ist dann der Strategieverantwortliche, Dennis aus der Kreation. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der sich um diesen wichtigen Bereich wirklich 150% seiner Zeit kümmern kann. Deswegen ist es toll, dass sie jetzt endlich an Bord ist. Aber ja, das ist, um wieder so auf das Thema zu kommen, das ist die größte Wachstumsbarriere.
Und wenn du sagst, es ist eher, also ja klar muss man die Hausaufgaben brandingseitig machen und du sagst, es geht deutlich darüber hinaus, so man muss eben auch in einem attraktiven Produkt denken, also damit es eben nicht an der Hürde des Versprechens scheitert oder wo man sagt, wir haben das Versprechen gegeben, aber der erste Reality-Check sagt, das ist eigentlich scheiße, dass ich mich für die Branche entschieden habe oder für Agentur XY, also Was sind eure Gedanken zum Thema attraktives Arbeitgeberprodukt?
Boah, das ist eine Frage, da müssen wir noch zwei Podcasts machen.
Macht nichts, wir teasern schon mal, das ist gutes Marketing.
Auf ganz vielen Ebenen. Auch da müssen wir dieser Frage begegnen. Zum einen geht es, glaube ich, auch darum zu antizipieren, wie möchten Menschen eigentlich in der Zukunft arbeiten. Sowohl die Menschen, die sich unserer Marke und unserem System bereits angeschlossen haben und die bei uns sind. Auch das hat sich über die letzten 2,5 Jahre verändert. Und da müssen wir uns fragen, wie müssen wir das justieren und anpassen? Zeitgleich, was erwartet eigentlich ein zukünftiger Arbeitsmarkt von uns als Arbeitgeber? Was erwarten neue Talente? Und dann sind wir ja auch bei einer Generationendebatte. Aber wenn man an den Zahlen, und ich bin jetzt wieder bei Herrn Detmers, wenn man dem dann glaubt, dann reicht selbst ein gutes Gen-Z-Verständnis, reicht zur Befriedigung der Bedürfnisse auf der gesamtwirtschaftlicher Ebene, reicht nicht mehr aus. Heißt, wir müssen über auch smarte Arbeitsmigrationsprogramme nachdenken. Also wir arbeiten ohnehin schon heute sehr international. Wie gelingt es uns auch, Talente aus dem europäischen und internationalen Ausland für uns zu gewinnen? Wie gehen wir mit Menschen um, die auch schon länger bei uns sind, die Dinge erlernt haben und deren Aufgaben und Verantwortungsbereiche sich verändert haben? Also wie geht eigentlich auch Aus- und Weiterbildung in unseren Systemen? Auch das sind wichtige Bausteine. Wir müssen Dinge, die im Markt als standardisierte Faktoren vorausgesetzt werden, müssen wir sauber implementieren und dürfen sie nicht als Feigenblatt verstehen, Diversität, Equity und Inclusion. Ich meine, das sind Dinge, ja, die begegnen uns tagtäglich. Ich finde ja nicht nur wichtig, dass wir sie verstehen, sondern ich finde wichtig, dass wir sie anwenden, dass wir aufklären und dass wir für uns und unsere Organisation den richtigen Weg und den richtigen Umgang mit neuen Anforderungen finden. Gender Pay Gap, wenn man das einmal identifiziert hat, ne, das heißt, es muss A, die Erkenntnis sein, wir müssen das ganz dringend korrigieren, wir brauchen, und das sind Aufgaben, die gibt es, und die tun, das tun wir, Audit, ne, also einfach mal wirklich erheben, wie groß ist denn das Gap wirklich? Wir sprechen viel drüber, aber dann zu sagen, ja, wir packen das jetzt wirklich in aller Ernsthaftigkeit an und sorgen dann auch für die notwendige Veränderung. Dann hast du Nachhaltigkeitsfragen. Ich mag Nachhaltigkeit als Begriff nicht. Enkelfähigkeit finde ich so einen schönen Begriff. Der wird gerade immer wieder bemüht und ich finde den toll. Im Agenturkontext eigentlich fast unvorstellbar, weil man uns das immer so abstreitet, aber ihr als Unternehmer, ne, noch, oder
das stimmt,
noch viel intensiver. Auch da gibt es ja Gedanken und ich möchte das nicht nur ökologisch betrachten, aber auch da, wenn wir das ernst nehmen, dann heißt das auch, Investition, und das ist das, was Organisationen in der Regel mit internationalem Charakter dann auch wehtut. Aber ich glaube, genau da kommen wir hin. Mhm. Und da müssen wir dann auch beweisen, dass wir es ernst meinen.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Dehnungsschmerz, ne? Wissen, dass wir in diese Bereiche gehen müssen und gleichzeitig ja ein Geschäftsmodell ausübend, was eigentlich zumindest ursprünglich mal im Kern auf Overdue Time angelegt ist, ne? Also das stetige, wie soll ich sagen, auch teilweise Überbuchen von Kapazitäten, ne? Also ist es ja sozusagen seit Corona auch das Thema Mental Health in aller Munde und wir sind nun mal eine Organisation, ne, die immer an den Kapazitätsgrenzen arbeitet. Es geht immer um Kappa-Runden, in denen wir sitzen, um Kunden, ja, die alles ganz schnell haben wollen. Wir machen alles ganz schnell möglich und gleichzeitig haben wir uns ja über die Jahre in so einen ganz unschönen Preiskampf zumindest teilweise begeben. Die Tagessätze sind weiter runtergegangen. Das heißt auch das, ne, wenn du eine gute Bezahlung, damit fängt es an, eine gute Aus- und Weiterbildung, ein gutes Setup, Investitionen, das alles kostet Geld. Und ich glaube, wir können das Thema Talent, wie wir es eigentlich noch nie konnten, vom Thema Geschäft ja auch nicht trennen. Ne? Weil am Ende muss ja auch eine Pricing-Strategie dahinter stehen, um zu sagen, wie will ich mir das in Zukunft eigentlich enkelfähig alles leisten können?
Ja, vollkommen richtig. Ich klaue jetzt einen Gedanken, der ist nicht von mir. Das Gespräch haben wir schon mal geführt. Olli Lehn von der Agentur Butter. Mhm. Wir kamen genau zu dem Punkt. Mensch, guck mal, das kostet alles Geld. Talent ist so wichtig. Und er sagt, und da hat er vollkommen recht, wir müssen diese Diskussion irgendwann dann auch an den Kunden übertragen. Mhm. Und sagen, guck mal, es gibt eine Menge zu tun. Du willst von uns Top-Beratung, Top-Ergebnisse und Arbeit. Mhm. Leider Gottes hat sich aber unsere Ressource da draußen ein Stück weit verändert. Und wenn wir das weiter für dich leisten sollen, dann müssen wir über Vergütungsprinzipien sprechen. Ich weiß gar nicht, wir haben uns das gefragt, Inflation, ich weiß gar nicht, welche Agentur das über die Jahrzehnte dann auch immer so mitgedacht hat und das auch so weitergegeben hat. Ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß nicht, wenn du mal beide Hände nimmst, die kriegst du nicht voll, glaube ich.
Ja. Ne, so, und ich glaube, genau da müssen wir hin. Ne? Agenturen werden da immer noch so als sehr eigenes Organisationsprinzip in der Auftragskommunikationswelt wahrgenommen. Aber nein, wir sind ja ein Unternehmen, das nach denselben Regeln und in denselben Umfeldern arbeiten muss, wie jedes andere Unternehmen auch. Und ich glaube, so müssen wir uns aber auch benehmen, so müssen wir uns verhalten und das müssen wir aber auch dann in der Betrachtung so einfordern. Das heißt auch, dass wir mit unseren Kunden und mit unseren Partnern diese Gespräche führen müssen. Das Schöne ist, die spüren das genauso wie wir. Also da gibt es keine Unterschiede in der aktuellen Wahrnehmung, wo kommt Talent her, wo kommt die Arbeitskraft, die wir für die Arbeit, die im System da ist, wo erreichen wir die? Das heißt, wir sitzen im selben Boot und müssen deshalb auch gemeinsam Lösungen für diese Probleme finden, dürfen aber die Preis- und Vergütungsdiskussion nicht ausklammern. Das ist aber die unangenehmste, aber die müssen wir führen.
Ja, absolut. Und ich meine, es ist ja auch in gewisser Weise jetzt das Momentum dafür da, weil wenn die Auftragslage, ich sag mal, so ist, wie sie jetzt ist, oder die Anfragen auf die Agenturen zukommen, und mittlerweile sagen ja auch viele Agenturen Pitches ab, nicht weil sie nicht attraktiv finden, sondern weil sie nicht bedienen können, ist ja jetzt eigentlich die Chance auch zu sagen, ja gut, lass uns über das Preis sprechen, weil dann sind wir auch in der Lage, wieder Kapazität, eine andere Kapazität mehr zur Verfügung zu stellen. Also das werden ja Kunden auch merken, wenn vielleicht weniger Auswahl da ist von Agenturen, die sich überhaupt für diese Projekte bewerben, ist das, das ist ja jetzt schon mal eine gute Chance. Ne? Genau, wir sind ja mittendrin eigentlich.
Total, genau, und deswegen, also das ist jetzt sicherlich alles auch nochmal beschleunigt worden durch weitere Umstände auf der Welt. Ich glaube, die Dinge sind, diese Diskussionen sind notwendig, und du hast recht, wir sind mittendrin. Es ist nicht mehr so, dass man die Opportunities, die man sich erarbeitet hat oder die man angeboten bekommt, dass man die eins zu eins wahrnimmt, nach qualitativem Aussieben, sondern dass du wirklich absagen musst, weil die Leute nicht mehr da sind. Das Delta in der gesamten Gruppe, und auch das ist kein Geheimnis, das ist dreistellig. Mhm.
Ja, Wahnsinn. Aber das, genau, you're not alone, das macht sich besser. Ne? Aber wie du vorhin so schön gesagt hast, es wird nichts bringen, wenn wir uns gegenseitig langfristig die Leute abjagen. Klar, das gehört auch immer mal ein bisschen zum Spiel dazu, aber der langfristige Weg aus dieser Misere muss sein, Menschen von dieser großartigen Branche zu begeistern, die noch nicht innerhalb der Branche sind. Und ich meine, es ist eine Branche, auch prädestiniert für Quereinstieg. Ne? Du hast es ja auch vorhin beim Business Development gesagt. Wie viele Menschen gibt es, auch Kreative, die den identischen Karriereweg haben? Es ist in Agenturen gibt es das nicht. Und eigentlich gerade das bei auch dem Freiheitsstreben und auch in gewisser Weise Nonkonformität der Menschen da draußen, das oder dem Bedürfnis danach, das ist doch eigentlich großartig. Und ich hätte eher das Gefühl, bei ganz vielen ist noch dieses schlechte Bezahlung, der Kunde ruft Freitagabend an, dann müssen wir das machen und. Diesem Bild was entgegenzusetzen, was heißt, pass auf, wir üben den Future Skill Top 3 aus, nämlich Kreativität. Wir haben so viel Abwechslung wie in keiner anderen Branche, ja. Also ich glaube einfach, es wissen schlichtweg außerhalb unserer Bubble viel zu wenig Menschen.
Guck mal, das ist eigentlich ganz interessant, was du sagst, oder? Das ist doch eine echt schöne Zusammenfassung. Und eigentlich schlimm, aber auch dann der Appell, was dran zu verändern. Wir sind mit der eigenen Profession sind wir gerade überfordert. Nämlich der Veränderung der Perzeption unseres Marktes, unserer Branche und der entsprechenden Teilnehmer. Es ist nicht nur eine Kommunikationsaufgabe. Wir haben über Produkt, haben wir gesprochen. Du hast aber was Schönes gesagt, und das stimme ich dir zu. Es ist schon lange nicht mehr eine Aufgabe der einzelnen Agentur. Es ist vielmehr eine kollektive Herausforderung. Und ja, es braucht immer Leute, die das beginnen. Ne? Und ich will nicht den schwarzen Peter jemandem zuschieben, aber ich glaube, Verbände können bei dieser Aufgabe helfen. Und ich glaube, wir als Agenturen und als Marktteilnehmer müssen noch viel stärker in das Bekenntnis eintreten und sagen, ja, wir müssen jetzt hier gemeinsam etwas verändern. Und das lässt sich nicht durch eine nette Recruiting-Kampagne lösen, sondern wir müssen deutlich mehr an den Tisch bringen.
Absolut, ja. Stimme ich dir zu. Das ist eine Lebensaufgabe.
Alle leider gefordert. Ja, da sind wir leider alle gefordert.
Hast du recht. Du, Christoph, wir sind schon fast auf unserer Zielgeraden, aber wir haben ja schon geteasert, es gibt mal mindestens 2-3 Zusatzfolgen, weil wir noch so viele Themen haben, die wir nicht besprechen konnten. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar, du hast es ja vorhin auch gesagt, natürlich ist es die eigene Markenführung, das Ökosystem, was man bedient. Es sind Neukunden, es sind Innovationen, es sind strategische Partnerschaften. Und ganz wichtig, davon leben wir, es sind unsere Bestandskunden. Mhm. Und auch das ist ja ein Bereich, auch wenn du jetzt Growth verantwortest, am Ende geht es ja auch darum, wenn wir vorne irgendwie reinholen, darf uns ja hinten nicht der sozusagen unser Fundament wegbrechen. Was würdest du sagen, sind ganz wesentliche Dinge im Kontext der Kunde-Agentur-Beziehung, auch im Sinne der langfristigen, positiven Beziehung? Wie geht ihr das an? Was macht ihr da? Also gibt es da, ich sag mal, Retention-Modelle, Strategien, einfach so, dass du sagst, hey, das ist unser Lifehack. Also ja, einen guten Job machen, ja klar.
Ja, so, ne, du musst das leben, fertig, was du tust, und dann ist schon mal, ne, ist die große Strecke schon mal gelaufen. Was auch für mich ganz toll zu beobachten war, als ich gestartet bin. Und ich glaube, Christian war ja auch schon bei dir und hat, glaube ich, auch schon mal von Christian Rentsch und hat schon mal vom Hunters Club erzählt, richtig?
Hat er, genau, ja.
Hat er, ja. Also das ist zum Beispiel einer dieser Instrumente, die ich extrem wertschätze und wertvoll finde. Wir in einem Club, in einem Team versammeln wir die Verantwortlichen unserer größten Kunden, Key-Accounter, wenn du so möchtest. Und die bekommen das ist ein ganzes Programm. Du kannst aufgenommen werden, kannst aber auch wieder rausfliegen, in Anführungszeichen. Ne? Also da hast du schon eine gewisse Fluktuation. Das ist sicherlich auch von Volumen deines Kunden, aber auch Entwicklung und deinem eigenen Engagement ist es abhängig. Es gibt nochmal ein entsprechendes Coaching. Es gibt immer wieder auch Inspirationsformate, sodass wir Köpfe öffnen und immer wieder Impulse geben. Und das alles, um dem Anspruch gerecht zu werden, unsere Kunden möglichst umfassend zu servicen. Es gibt natürlich auch Marken, bei denen wir Teilausschnitte beraten dürfen. Aber mit dem Anspruchsdenken, Marken zu führen und zu entwickeln, hast du eine holistische Perspektive. Und da entsteht dann auch gleichzeitig ein Need für Wachstum. Denn wenn du sagst, naja, ich kann der Marke oder dem Kundenteam in A und B helfen, brauche aber eigentlich C, nicht nur aus ökonomischen und kaufmännischen Gründen, sondern weil wir dann viel mehr Kraft entwickeln in unserer Arbeit, dann sind das genau die richtigen Gedanken, die wir pflegen und kultivieren müssen. Und dieser Hunters Club ist ein Instrument. Und wir denken ganz tagesaktuell darüber nach, wie bekommt man das eigentlich noch viel stärker in die Organisation getragen. Ich schaue da auch immer wieder mal gerne auf Beratungen. Herr Hönicke, der ja auch mal einer von uns war, Deloitte Digital, der war auch mal einer von den Guten, der hat mir das mal erzählt. Da sagt er immer so, Pete, so Typen wie euch, ne, die brauchen wir gar nicht. Sag ich, wieso? Ja, davon haben wir 12.000. Sag ich, oh, wie? Erzähl mal. Ja, sagt dann, bei uns bist du auch, also ist vertriebliche Inzentivierung für dein Fortkommen analog zu Kundenentwicklungsplänen dein waches Auge. Sagt er, das ist bei uns gang und gäbe. Das heißt, jeder hat eine Teilmotivation, eine intrinsische Motivation, die Agentur zu positionieren, Wachstum zu ermöglichen, aber auch den Kunden voranzubringen. Ich glaube, das war früher in Agenturen, war das noch viel ausgeprägter. Es gab immer so einen Satz, der wurde bei uns in der Ausbildung immer gepflegt. Herr Michael hat gesagt, der gute Berater, der schreibt sich das Briefing selbst. So, und jetzt versucht den Satz, also der Satz ist ja so richtig, ne? Wenn du verstanden hast, wie das Unternehmen tickt, wie die Marke funktioniert, wie Geld verdient wird, wie das Geschäftsmodell aussieht, wo die echten Herausforderungen und Probleme liegen, dann kannst du sehr schnell die Transferleistung erbringen, wie man mit Kommunikation und Marketing-Instrumentarium Hilfe leisten kann. Und dann ist auch das Briefing klar. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt.
Das stimmt. Ich muss gerade lachen, weil ich gerade denke, heute beschweren sich ja ganz viele BeraterInnen, weil sie sagen, der Kunde hat wieder ein scheiß Briefing geliefert. Und eigentlich mit diesem Satz im Kopf, ja, schreib dir dein Briefing doch selbst. Ne? Also wahrscheinlich hat uns die Komplexität, Geschwindigkeit, Oberflächlichkeit aufgrund des Workloads dazu geführt, dass wir sagen, es muss alles Häppchengräft sein, weil mehr kann ich jetzt eh nicht leisten.
Ja, nein, das stimmt schon. Natürlich hat das.
Aber du hast natürlich total
mehrere
recht.
Mehrere Wahrheiten. Also, ja. Aber irgendwo steckt da etwas drin. Ich fand aber auch diesen Hinweis auf diese Umstände fand ich nochmal wichtig, dass man dort auch qua Verhältnis nochmal ein ganz anderes Motivationsprinzip entwickelt hat. Denn dein Fortkommen in der Organisation, deine Karriereentwicklung ist auch an solche Ziele geknüpft. Es geht nicht nur um das Sales Incentive am Ende des Jahres. So, und ich weiß nicht, ob wir im Gross so aufgestellt sind, dass wir unseren Leuten in der ersten Minute beibringen, Mensch, ja, wir haben den Kunden jetzt in dem Bereich gewonnen oder dürfen vollumfänglich tätig sein. Wie erhalten wir eigentlich auch einen permanenten Hunger, die Kundenorganisation und Marke voranzutreiben, uns als Organisation zu entwickeln und damit auch uns persönlich N gleich 1, wenn man denn den Wunsch hat, Karriere zu ermöglichen und von für Gutleistung gar nicht mal entschädigt, sondern belohnt zu werden.
Ja, das ist ein toller Impuls, finde ich. Vielen, vielen Dank dafür, weil das in der Tat, ne? Also wir können uns ja offen zeigen und von den Unternehmensberatungen lernen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiges Learning, weil das ist ja wie so eine Art Phalanx der Trüffelschweine. Ist doch super.
So ein bisschen, ja.
Oder?
Genau. Ja, und das sind so zwei Dinge, über die wir sehr konkret nachdenken. Der Handelsclub ist schon etabliert. Dass sowas braucht dann immer, ich finde wichtig, dass Programme dann Kontinuität haben, dass das nicht so einmal Initiativen sind, die dann wieder auf den Boden fallen. Das gelingt hier ganz gut. Das Denken in eine Organisation zu übertragen, das ist nochmal eine große, also in eine Gesamtorganisation, das ist nochmal eine große Herausforderung. Aber ja, ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen
beantwortet. Ja, total wunderbar. Ist ein guter Abschluss, weil es war mir wichtig, dass man bei all dem, das ist ja eine wesentliche Aufgabe, ne? Man sagt ja immer, Neugeschäft ist wahnsinnig ressourcenintensiv, schwer zu kriegen, Erfolgschance liegt eben nicht bei 50%. Was machen wir eigentlich auch aus dem Growth-Potenzial, was in unseren Bestandskunden liegt, ne? Und da weiß ich ja, dass ihr sehr umtriebig seid und da tolle Initiativen habt. Deswegen war mir diese Schleife zum Schluss nochmal wichtig, weil auch das, ne, ist ja eine wesentliche Facette.
Ja, du hast recht. Das ist ja dann so die nächste Stufe. Wir haben über den Head of New Business, über den CMO und jetzt über Growth-Verantwortung gesprochen. Und Growth, jetzt haben wir einen Teil, haben wir interne wie externe Geschäftsentwicklung. Wenn man das dann noch weiter spinnen möchte, dann heißt das, also dann muss man sich ja auch die Frage stellen, wie wächst denn eigentlich auch Organisation als Charakter? Wie ermöglichen wir denn auch persönliches Wachstum? Und da merkst du, wie Verantwortungsbereiche auch, wo es zumindest Overlaps gibt und die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. Es ist nicht nur der Vertrieb und alles in den Trichter oben reinschieben, die Lead-Generierungsmaschine.
Absolut.
Es ist deutlich mehr. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Man hat auf jeden Fall gemerkt, um den Kreis zu schließen, dass es weit mehr ist als nur die Credential-Schubse.
Es ist mehr geworden vielleicht.
Ja. Hast du recht. Christoph, ich danke dir sehr und ich wünsche ganz viel Erfolg und drücke die Daumen und bin gespannt, was das Thema vertriebliche Incentivierung bei euch an Fahrt aufnimmt. Also wenn ihr das gerade in den Köpfen habt, drücke euch alle Daumen.
Danke, selber. Viel Erfolg und danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.